Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold. Unterlatte, Oberkante, Appenzauer, Stoffzelt. Yeah! Unterlatte, Oberkante, Fußballtalk aus der Region.
Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder. Ich möchte heute mit viel Begeisterung meinen heutigen Gast, kurz anmoderieren. Das Talent, das lag schon in der Wiege, erzählt man sich im Süden vom Eichsfeld. Geboren am 12.06.86, 1,77 groß, sein Ursprung des Südeichsfeld. Geborgen in einer großen Fußballfamilie, das kann man schon jetzt sagen. Aber er hat sein Elternhaus zeitig verlassen. Auf der Jagd nach dem runden Leder. Er war aktiv in Halle, in Leipzig, Chemnitz und später seine ganzen Trainerstationen. Ich jedenfalls war bei der Recherche schon sehr begeistert. Aber das erzählt er uns am besten alles gleich nochmal selbst. Deshalb ist er auch hier. Freuen wir uns auf einen spannenden Fußballweg mit Benedikt Seipel. Herzlich willkommen, Benedikt.
Ja, vielen Dank, Uwe, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Mhm. Schön. Benedikt, ich habe natürlich auch deiner Folge einen Titel gegeben, habe es auch kurz und prägnant gelassen, weil das, was in dem Titel ist, wollen wir ja ein Stück weit vielleicht den Hörern auch mal zukommen lassen. Vom Talent zum Trainerjob. Er ist im Südeichsfeld groß geworden, weitergezogen, aber er ist auch heimgekehrt. Kurz und knapp, denke ich. Kannst du damit leben, mit dem Titel?
Jein. Okay. Erster Gedanke war, dass ich ein Zitat von Ede Geier in den Ohren hatte. Mhm. Talent. Ulf Kirsten war ein Talent, ja.
Okay.
Also ein bisschen kicken konnte ich. Mhm. Gereicht hat es immerhin für Regionalliga. Und ja, ich freue mich immer wieder auch im Eichsfeld zu sein, das stimmt.
Mhm. Ja, ich glaube, viele Heiligenstädter Anhänger freuen sich, dass du den Weg als Trainer dann auch hierher gefunden hast. Das ist keine Frage, das sagen Umfragen. Also ich gehe da auch immer ein bisschen rum im Stadion und check die Lage, wie was angenommen wird. Und dann kriegt man das auch so mit. Aber bevor wir diesen Fußballweg jetzt hier gemeinsam mal gehen, gerne mal von dir erstmal was Privates. Wie bist du groß geworden? Wie hast du oder wer hat dir den ersten Ball vorgelegt? Wo hat es begonnen, dein Fußballleben?
In Struth. Mhm. Wohlbehütet, würde ich sagen, mit zwei älteren Geschwistern. In einer sportbegeisterten Familie. Ich würde fast sagen, ohne das genau belegen zu können, dass mein Bruder mir sicherlich den ersten Ball vor die Nase gelegt hat. Auf jeden Fall auch eine Person gewesen, auch nach wie vor der Fall, zu der ich immer aufgesehen habe. Und ja, ich glaube, mit 5 Jahren oder 6 Jahren habe ich dann gekickt. Und Fußball hat mir immer große Freude bereitet. Und ich wollte immer mehr und wollte trainieren, wollte tagtäglich auf dem Platz stehen. Wir hatten mal das Thema oder die Diskussion in der Familie, dass meine Eltern Geschwister ein Instrument lernen durften und ich dann mal meinen Eltern vorgeworfen habe, warum ich denn kein Instrument lernen durfte. Und ihre Antwort war, dass ich immer auf den Fußballplatz gehen wollte. Und im Nachgang hätte ich ganz gern auch noch ein Instrument gelernt, aber wer weiß, vielleicht nehme ich mir irgendwann nochmal die Zeit.
Also ja.
Insgesamt hatte ich eine schöne Kindheit.
Das klingt doch gut. Also ja, das ist ja wenn man die Geschwister hat und die haben was gemacht und dann sollte man so als jüngster Bruder dann auch eventuell machen, immer so eine Sache, ganz klar. Aber du hast gerade schon vorweggenommen, Drang nach mehr, ne? Also du wolltest schon ganz viel auf dem Fußballplatz dann auch sein und Drang nach mehr. Wenn du dann die Bambinis, F-Jugend und die E-Jugend oder auch noch die D durchlaufen hast bei dir zu Hause, wann kam da so für dich der Entschluss, ich will da mehr. Da geht mehr. Also die Leute sagen, auch die Familie sagt, da ist, ich nenne es trotzdem mal Talent. Wann kam das bei dir so, ich will mehr?
Ich glaube, insgesamt hat das auch etwas mit der Erziehung zu tun, gegen die man sich ja als junger Mensch schwer wehren kann, zunächst einmal. Wir haben Anfang der 90er mit Fußballcamps begonnen, also meine Familie, mein Bruder und mein Vater. Und da war ich immer dabei. Das heißt, wann andere Kinder im Sommer in den Urlaub gefahren sind, stand ich meistens zweimal am Tag auf dem Platz und habe dem runden Leder nachgejagt. Und dementsprechend war einfach der Wille da, sich weiter zu verbessern. Das in Kombination mit, ja, ich nenne es mal, wie man das heute auch kennt. Also ich habe am Computer Fußballmanager gespielt, ich habe auf der PlayStation FIFA gespielt und das ganze Leben war geprägt durch Fußball. Und irgendwann, vielleicht auch durch die Tatsache, dass mein Bruder schon auf der Sportschule, auf dem Internat in Erfurt war, kam bei mir auch der Wunsch auf, noch häufiger trainieren zu wollen. Und dann gibt es in Thüringen und Sachsen-Anhalt ein paar Optionen.
Ja.
Und irgendwann kam dann auch mal das erste Stützpunkttraining, die erste Landesauswahleinladung. Und nach Strut kam Mühlhausen und irgendwann war klar, okay, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen.
Und das kam ja dann auch und das liest sich auch gut, wenn man da im Internet ein wenig stöbert. So ein bisschen was steht da schon drin über den Benedikt Seipel. Und auch ganz interessant ist, deswegen sagte ich in der Anmoderation auch, ich war begeistert, was da alles so passiert ist. Du hast eine Top-Ausbildung dann auch bekommen du kannst mich gerne berichtigen, wenn da was fehlt, eine Top-Ausbildung genossen in Chemnitz, in Halle, in Leipzig, in Nordhausen. Von unschätzbarem Wert, glaube ich. Ich meine, ich hatte hier auch schon einen ganz jungen Kicker im Podcast, der hat auch gesagt, dass man, was man da greifen kann von Trainern oder auch von Mitspielern, die rechts und links dabei sind, ist ja auch Qualität dabei. Und diesen unschätzbaren Wert, den du da dir vielleicht reingezogen hast, den du dann auch bekommen hast von den Trainern an diesen Orten, in diesen Mannschaften, was kannst du da für heute, für dich, für deine Spieler, aber auch für dich als Trainer immer noch von zehren? Hast du da was mitgenommen, auch wenn sich der Fußball verändert hat?
Also man muss das ein bisschen differenzieren. Mein Vater hat immer gesagt, lernen kann man überall was, auch egal in welcher Tätigkeit. Für mich hieß es mit 16 Jahren an die Sportschule, auf das Internat, nach Halle zum HFC zu wechseln. Vorher habe ich vor allem durch meinen Bruder eine gute Grundausbildung genossen. Die Stationen, die du noch aufgezählt hast, waren dann vor allem Stationen, wo ich mich als Trainer ausprobieren konnte. Ob das jetzt in Leipzig bei RB war, 2 Jahre an der Nachwuchsakademie, am NLZ beim Chemnitzer FC oder auch in Nordhausen, wo ich sowohl als Spieler dann noch Regionalliga, aber eben auch meine ersten Schritte als Trainer im Männerbereich tätigen durfte. Ja, eine Sache, die mir da auch in den Sinn kommt, ich habe immer überlegt, ich habe ja Sport studiert, auch relativ lange aufgrund von diversen Verletzungen, 7 Jahre in Kombination mit Politikwissenschaften. Und wann immer ich dann vor einer Gruppe stand oder auch die ersten Erfahrungen im Schulalltag als Lehrer gesammelt habe, habe ich mich immer gefragt, was hat mich denn mehr geprägt, was hat mir denn mehr geholfen, das Studium oder die Erfahrung als junger Trainer in den Fußballcamps meiner Familie. Und ich glaube, wahrscheinlich wird es die Kombination aus beidem sein, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen, mit 15, 16 Jahren das erste Mal schon vor einer Gruppe zu stehen und jungen, fußballbegeisterten Kindern irgendwie den Fußball ein bisschen näher zu bringen.
Respekt in dem Alter, das hatte ich dann falsch gelesen sozusagen, ne? Aber Respekt, wirklich, das ist ja in dem Alter schon was vermitteln zu wollen auch. Das war ja dann dein eigener Wille. Das ist ja nicht irgendwo, dass du da irgendwo hingetrieben wurdest, sondern das ist schon richtig gut. Aber nochmal ganz kurz zurück, bevor wir die Jugend dann auch mit 1, 2 Fragen noch abschließen. Wie warst du als Spieler? Ich switche mal kurz in die jetzige Zeit. Du stehst an der Linie und bist positiv auch mal laut und in der Motivation recht stark. Brauchtest du das damals als Spieler auch?
Also ich glaube schon, dass ich eine relativ hohe intrinsische Motivation hatte, dass ich immer ehrgeizig war, dass ich nicht verlieren konnte. Ich erinnere mich an ein Spiel, damals noch Kleinfeld, als Kind in Struth. Wir haben, glaube ich, SG Lautertal hieß die Mannschaft, haushoch verloren. Okay. Und meine Mitspieler hatten damit gar kein Problem. Ich war am Boden zerstört nach dem Spiel, habe, glaube ich, schon während des Spiels angefangen zu weinen. Und ansonsten war ich schon auch ein Spieler, der sich viele Gedanken gemacht hat. Also es gab Spiele, da konnte ich direkt nach Abpfiff meine eigene Statistik nennen, wie viele Pässe angekommen sind, wie viel Mal ich aufs Tor geschossen habe, was gut war, was schlecht war. Also schon auch sehr selbstkritisch, vielleicht ein bisschen zu selbstkritisch. Und fand es immer gut, wenn ich Trainer hatte, die auch mal mit mir gesprochen haben. Mhm. Und das und da vielleicht nochmal anknüpfend an die Frage davor, man nimmt bei jeder Station, bei jedem Trainer irgendwas mit. Mhm. Und ich glaube aber schon, dass sich dahingehend auch ein bisschen was geändert hat in der Fußballlandschaft.
Ja. Auf jeden Fall. Position vielleicht mal noch. Wo warst du unterwegs?
Als Kind wollte ich Tore schießen. Das hat auch ganz gut geklappt.
Okay.
Aber je höher man kommt, desto dünner wird die Luft und desto besser werden die Gegenspieler. Also ich habe dann, wenn ich jetzt mal ja, im Juniorenbereich beim HFC war es schon noch so das zentrale Mittelfeld oder am Flügel. Im Männerbereich dann auch, aber gerade dann auch in der Oberliga oder auch Regionalliga-Zeit wurden die Vorlagen weniger, die Tore waren nahezu nicht existent und ja, aufgehört habe ich als Außenverteidiger, zumindest im Regionalliga-Bereich, dass ich dann später ja nochmal ein bisschen in meiner Heimat Fußball gespielt habe und dann auch ein bisschen offensiver spielen durfte, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
Oh, klingt aber trotzdem sehr, sehr aufregend, also muss ich sagen, wenn man dann klar, diese Torhungrigkeit hat als Kind oder als Jugendlicher und dann ist am Ende man hinten landet. Wobei ich finde ja heute immer, also was Viererkette, Dreierkette, was auch immer, das ist schon eine ganz spannende Aufgabe und es kann nicht jeder spielen. Also das ist mir auch so aufgefallen. Viele spielen es nicht so gut, viele spielen es relativ unsicher, viele im Laufwegbereich und so weiter. Aber wenn du das da auch schon, oder gab es da die Kette noch nicht?
Ja, ich glaube, dass auch oft Spieler denken, sie können eine bestimmte Position nicht spielen und dann bedarf es vielleicht auch den Hinweis von außen. Doch, ich als Trainer traue dir das zu, weil du bestimmte Eigenschaften mitbringst, die auf dieser Position einfach erforderlich sind. Und klar, ich glaube, die meisten Kinder heutzutage eifern Spielern wie Mbappé, Ronaldo, Messi nach, das sind Offensivspieler. Aber irgendwann muss man dann auch mal ehrlich zu sich selbst sein, wenn es nicht von außen kommt, dass man jetzt vielleicht nicht der torgefährlichste Offensivspieler ist. Und dann, ich glaube tatsächlich, dass wenn mir früher ein Trainer gesagt hätte, Bene, Außenverteidigerposition, da sehe ich dich eher, hätte ich das ein oder andere Regionalligaspiel mehr gemacht und das wäre ein wertvoller Hinweis gewesen.
Ja. Mit Sicherheit wertvoll, aber du warst da nicht überzeugt davon in der Zeit.
Nee, also grundsätzlich ist man ja auch in einem Abhängigkeitsverhältnis.
Ja.
Auch wenn das in Anführungszeichen nur Oberliga- oder Regionalliga-Niveau war, ist man ja immer auch in einem Umfeld, wo es Konkurrenz gibt. Und wenn ich die Spieler gesehen habe, mit denen ich beim HFC gespielt habe, das waren teilweise ehemalige Zweitligaspieler. Und da war es klar, dass ich da auch ein bisschen hinten anstehen musste. Und in Leipzig war das jetzt auch nicht viel anders. Also letztendlich ist es ja auch immer eine beliebte Haltung und die teile ich eines Spielers, okay, ich spiele dort, wo mich der Trainer hinstellt. Und ich glaube, dass ich schon auch ein paar Allrounder-Fähigkeiten hatte und dementsprechend auch das ein oder andere Spiel machen durfte.
Ja, vielleicht können wir mal ganz kurz auf diese HFC-Geschichte, das war U19, oder?
Ich bin damals im ersten Jahr B-Jugend, also U17, nach Halle gewechselt.
In der Zeit, gab es da auch Spielerbeobachtungen, direkte Sichtungsspiele oder sowas? Gab es sowas auch? Oder läuft das mehr unter den Teppich? Die gucken halt und sagen nicht, wer guckt.
Also zu meiner Zeit, wenn du jetzt fragst, wie der Wechsel nach Halle gekommen ist, war es so, dass wir uns selbst auch bemüht hatten. Dadurch, dass ich in Erfurt und Jena damals eine Absage bekommen hatte, weil es keine Kapazität am Internat gab. Ich aber auch dazu sagen musste, dass ich zu der Zeit auch nicht der Größte war und schon auch ein bisschen retardiert, würde man sagen heute. Kam dann die Idee mit Halle. Dort bekam ich dann die Zusage. Und ja, dort als Spieler war es so, ich habe das dann gemerkt, ich war im zweiten Jahr B-Jugend Kapitän in Halle, ist man auch da einfach abhängig. Wie sieht der Trainer ein? Wie sieht der Landesauswahltrainer ein? Ich erinnere mich da an ein Erlebnis, wo ich schon noch enttäuscht war, weil ich als Kapitän mir schon Chancen ausgerechnet hatte, eine Einladung zu bekommen. Und dann auf einmal Mitspieler aus meiner Mannschaft eingeladen worden sind, die zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht gespielt haben, keine Stammspieler waren. Sprich, es gab keine Trainer der Landesauswahl Sachsen-Anhalt, die gesichtet haben. Es gab dann mal eine lose Anfrage vom VfL Wolfsburg, zu der Zeit, als ich in Halle war, die mich gefreut hat. Aber auch da war es einfach so, dass sie gesagt haben, okay, der junge Mann ist 86, wäre 87 geboren, wäre er interessant. So ist es eher nicht der Fall. Aber das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Das gehört, also es gibt eine Reihe an Körben oder an Rückschlägen, die im Laufe der Zeit einfach.
Also es gehört wirklich viel dazu, da hast du vollkommen recht. Am richtigen Ort, am richtigen Fleck und dann vielleicht noch den richtigen Coach dann auch zu erwischen in den Jahrgängen. Keine Frage. Was mich mal nochmal interessiert ist, weil das immer mal ein Thema ist, so am Stammtisch, am Bierstammtisch. Kommt denn auch noch die Größe heute oder ist die Größe auch nochmal Körpergröße entscheidend bei solchen Leuten, die auch was entscheiden für eine Auswahl zum Beispiel oder so?
Ich würde jetzt mal sagen, dass die Körpergröße nicht entscheidend ist, aber man muss auch wissen, wenn man also es geht ja darum, als Spieler, welche Position möchte man spielen oder für welche Position ist man vorgesehen und welche Eigenschaften hat man auf dieser Position mitzubringen. Ich glaube, dass es sehr wenige Innenverteidiger in der ersten Bundesliga gibt, die unter 1,85 Meter sind, als Beispiel. Im Offensivbereich sei es einem erlaubt, schon auch mal ein bisschen kleiner zu sein, aber auch da gibt es jetzt nicht so viele Spieler, die unter 1,70 Meter sind. Von daher steht und fällt alles mit der Qualität am Ball und Schnelligkeit ist Trumpf auf allen Positionen. Das Spiel ist physischer geworden über die Jahrzehnte und dahingehend würde ich sagen, dass die Größe nicht entscheidend ist, aber schon auch gerade so in der Nachwuchsausbildung an vielen Nachwuchsleistungszentren in der Vergangenheit schon auch nach früh entwickelten Spielern vielleicht geschaut wurde, wo auch ein paar Spieler, die so wie ich auch damals Spätentwickler waren, auf der Strecke geblieben sind. Mhm. Mittlerweile gibt es eine Studienlage, die das belegen kann und es hat da auch ein Umdenken stattgefunden, dass man auch einfach Spielern, die jetzt vielleicht körperlich ein bisschen kleiner sind, vielleicht eine Chance gibt, in irgendeiner Form. Mhm. Ja, sei es, dass man sie nochmal irgendwo hin ausleiht, sei es, dass man sagt, okay, du kannst dich hier frei entwickeln, bis zur U19 darfst du auf jeden Fall bleiben. Also, dass man auch so ein bisschen den Druck rausnimmt. Also es gibt viele Beispiele, wo einfach Spieler sehr, sehr spät dann auch größer geworden sind.
Mhm. Offener Ansatz, finde ich gut. Also, dass die Entwicklung so dahin geht, ne? Ja, vielleicht mal so die letzte Thematik für deinen Jugendfußball. Was würde mir dein Bruder Andreas erzählen, wenn ich ihn fragen würde, was für dich? Ihr habt euch ja sicherlich im Jugendalter auch unterhalten, also als du da dort warst. Was für dich eine prägende Situation war, wo du sagst, das vergesse ich nie, das war richtig toll, das war für mich auch, was mich weitergebracht hat. Was würde mir da dein Bruder Andreas erzählen, was es da gab?
Also mein erster Gedanke war, dass die Trainingseinheiten mit meinem Bruder grundsätzlich prägend waren.
Okay.
Schon aus dem Grund, weil ja, also in Watte gepackt worden bin ich nicht. Und auch da floss mal die ein oder andere Träne, wenn der Torschuss mit dem schwächeren Fuß nicht gelingen wollte oder das Jonglieren mit dem schwächeren Fuß nicht gelingen wollte. Aber er ist da hartnäckig geblieben. Ich habe wahrscheinlich erst Jahre später erkannt, dass es auch wichtig war, dass er mich da nicht in Watte gepackt hat. Also von daher würde ich das als prägend sehen. Auf die Schnelle fällt mir nicht viel anderes ein.
Vielleicht kommt er ja nochmal während des Gesprächs jetzt hier bei uns dann nochmal die ein oder andere Idee. Okay, dann schwenken wir einfach mal rum auf den Trainerjob. Auf den Trainerjob, weil das hast du dann ja auch gleich mal richtig angepackt, glaube ich. Für mich die Frage, ist das deine Einstellung, dann mal gleich die A-Lizenz machen oder hast du es dann wirklich auch langsam angehen lassen und hast erstmal mit der C- und B-Lizenz angefangen? Oder bist du so ein Typ und sagst, Mann, dann mache ich es gleich richtig und mach den großen Schein?
Naja, also zum einen, das hatte ich ja schon gesagt, war es so, dass ich in jungen Jahren in den Fußballcamps meiner Familie in Soccer City Trainingseinheiten leiten durfte. Von daher hat mich das schon immer interessiert. Ich habe auch mal vor einigen Jahren ein altes Arbeitsheft aus der zweiten Klasse im Fach Deutsch gefunden, wo ein Steckbrief drin war. Dort war die Frage, was möchtest du mal werden? Und komischerweise stand dort nicht Fußballprofi, sondern stand dort drin Fußballtrainer. Das hat mich etwas überrascht, daran konnte ich mich nicht erinnern.
Respekt.
Ich habe auch in der Schule, wenn es Jugend trainiert für Olympia hieß, habe ich das Vertrauen auch von meinen Lehrern bekommen, hier stell mal eine Mannschaft zusammen, die dorthin fährt. Und als ich dann letztlich mit 27, 28 Jahren diese eine Regionalliga-Saison noch in Nordhausen hatte, wo es aber auch danach klar war, es geht nicht weiter, war das so ein beidseitiger Gedanke, also sowohl vom Verein als auch von mir. Diese U23, die damals so ein bisschen umstrukturiert wurde, die gerade aufgestiegen war in die Thüringenliga, zu übernehmen. Darüber habe ich mich gefreut und das wollte ich machen. Und so nahm das seinen Lauf. Also durch das Sportstudium durfte ich, wenn ich mich recht erinnere, mit der B-Lizenz beginnen. Also ich konnte die C-Lizenz überspringen, habe dann auch ganz normal die Elite-Jugendlizenz gemacht und dann auch relativ zügig die A-Lizenz. Mhm. Bei der ist es aktuell geblieben. Das hat Gründe. Also es gab auch beim DFB wieder Umstrukturierung und wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, wie schwer es ist, sich für die nächste und letzte Lizenzstufe, nämlich den Fußballlehrer, die Pro-Lizenz zu bewerben. Dafür müssen Grundvoraussetzungen erfüllt werden und das ist nicht so leicht.
Ja, das ist halt, wir sind natürlich auch in Deutschland irgendwie Fußballland und ich glaube, da gibt es ganz viele Bewerber, das würden die gar nicht schaffen, oder? Ist das der Grund?
Ja, also
wir wollen ja vielleicht nicht auf Masse, weiß nicht.
Richtig, also um das mal vielleicht kurz zu skizzieren, es werden 15, 16 Personen jedes Jahr in Deutschland ausgebildet für die Pro-Lizenz, das ist nicht viel. Dieser Lehrgang kostet zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Das ist auch nicht gerade wenig.
Wow.
Und trotzdem ist das schon etwas, was noch im Hinterkopf existiert. Mhm. Mal schauen, was daraus noch wird.
Schön. Sehr interessant, Benedikt. Du warst aber auch zuletzt, bevor du nach Heiligenstadt gekommen bist, Co-Trainer beim HFC im Männerbereich. Und da habe ich eine Frage, weil Marc Zimmermann schon auch zumindest im mitteldeutschen Raum ein sehr bekannter Fußballspieler war, aber auch ein bekannter Trainer ist und da schon die ein oder andere Trainerstation auch hatte. Was nimmt man mit als Co-Trainer von so einem hochqualifizierten Trainer?
Also zumindest als es feststand, wie sich das Trainerteam darstellen würde, und das war sehr spät der Fall, war ich neugierig, sowohl auf meinen Co-Trainer-Kollegen André Hainaut, als auch natürlich auf Marc als Cheftrainer, weil alles, was ich wusste, wusste ich aus der Zeitung oder aus den Medien im Allgemeinen. Und was auf jeden Fall auffällig war in dem einem Jahr, in dem wir jetzt zusammengearbeitet haben, war seine Besonnenheit. Also ich habe selten einen Trainer erlebt, der einfach auch so viel Wert darauf gelegt hat, mit den Spielern und nicht nur Nummer 1 bis 11, sondern auch darüber hinaus regelmäßig ins Gespräch zu kommen. Er hat eine sehr, sehr ruhige und angenehme Art und das hat sich dann auch so ein bisschen gedeckt, aber vielleicht auch nochmal verstärkt mit den Erfahrungen, die ich vorher sammeln durfte. Also ich glaube, oftmals zeigt sich auch die Qualität eines Trainers, wie er in schwierigen Situationen gewisse Konflikte oder die Konflikte, die gerade am Entstehen sind, moderiert, wie er damit umgeht. Fährt er aus der Haut oder bleibt er ruhig, bleibt er bei sich? Ist vielleicht auch in der Lage, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Also das habe ich schon dann bei ihm nochmal verstärkt wahrgenommen und ist auch etwas, was ich für mich übernehmen möchte oder beibehalten möchte.
Mhm. Ja.
Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich hatte vor ein paar Wochen erst mit Marc Kontakt, der will sich auf jeden Fall auch nochmal ein Spiel vom SC Heiligenstadt anschauen.
Das ist doch toll. Ja. Schön. Nein, das sind ja Leute, auch ich habe ja mein gewisses Alter und ich habe den als Spieler auch verfolgt, noch ganz klar, wo er in Thüringen unterwegs war. Ne? Benedikt, jetzt in Heiligenstadt gestrandet, vielleicht ein bisschen phrasig die Frage, aber ich muss sie einfach stellen, glücklich damit?
Ja, es ist einfach so gewesen, also das hatte ich auch schon mal gesagt, dass das jetzt im Sommer letzten Jahres nicht optimal lief. Also gerade wenn man so die Jahre im Nachwuchs, auch im Männerbereich zusammenzählt, waren das jetzt schon, auch wenn auch mit Unterbrechung, 9 Jahre beim HFC. Und da stellt man sich so eine Veränderung vielleicht auch etwas anders vor. Mittlerweile weiß ich aber, dass das Teil des Geschäfts ist, so blöd das auch klingt. Ich hätte mir eine andere Kommunikation gewünscht, aber im Sommer war Schluss in Halle und ich hatte noch eine Knie-OP. Und der Akku war auch nicht mehr bei 100%. Von daher habe ich versucht, einfach die Pause zu nutzen, um den Akku wieder aufzuladen. Und als dann die Anfrage kam, war der Akku auch wieder aufgeladen. Und dementsprechend hatte ich Bock auf diese Aufgabe, weil es ist auch, also zumindest, ich kann ja nur für mich sprechen, es ist im Fußball immer so, dass es am schönsten ist, wenn man eine Aufgabe hat. In dem Fall eine Herausforderung. Und das mag ich, etwas mitgestalten zu können. Und dementsprechend war ich bereit, diese Herausforderung anzunehmen.
Mhm. Ja, klingt gut. Habe ich ja auch alles verfolgt. Und das ist schön so. Aber der ein oder andere Hörer vielleicht nicht ganz so. Du bist halt auch die Hinrunde dann, also du bist Ende Mitte Oktober gekommen.
Ja.
Und hast die Hinrunde dann beendet mit 9 Punkten auf der Guthabenseite. Wir haben 2 Punkte im Vorfeld gehabt. Wie groß war dein Antrieb? Also wir kommen da nochmal zu gleich. Aber wie groß war dein Antrieb überhaupt bei der Tabelle der Oberliga-Staffel, dann im Herbst beim Beginn?
In der Antrieb war, also, wenn man jetzt auch die letzten Minuten gut zugehört hat, wird man schon festgestellt haben, dass ein gewisser Antrieb schon immer da war bei mir als Sportler grundsätzlich. Und das ist auch als Trainer so. Und beim Blick auf die Tabelle war natürlich klar, worum es geht. Darüber hinaus habe ich ja auch in den Wochen und Monaten davor viele Spiele gesehen, unter anderem auch 2 Spiele von Heiligenstadt, weil ich mich einfach für Fußball interessiere. Mhm. Und da gab es schon meinerseits eine erste Einschätzung. Und dann kommt man an, kommt man dazu, versucht schnellstmöglich die Jungs kennenzulernen, merkt aber auch relativ schnell, okay, welche Informationen gebe ich jetzt in die Gruppe und welche verschiebe ich auf später. Das war so die größte Herausforderung im Herbst.
Gab es da ein Schlüsselerlebnis, als du die Mannschaft kennengelernt hast, als du dich vorgestellt hast? Oder war das easy, gut gelaufen?
Also ein Schlüsselerlebnis würde ich jetzt nicht sagen. Es war schon so, dass ich nach der ersten Trainingseinheit alle Namen drauf hatte, weil ich aber auch den einen oder anderen persönlich kannte. Und wenn man sich so ein bisschen auch mit Fußball in unserer Region auseinandersetzt, sollte das auch einfach so sein, dass man das relativ schnell dann auch weiß. Es gab eine kurze Ansprache meinerseits und dann habe ich mir gewünscht, dass wir alle trotz dieser schwierigen Situation offen sind gegenüber dem, was der jeweils andere zu sagen hat, und diese Offenheit habe ich gespürt. Das ist bis heute so und dafür bin ich dankbar.
Schön, klingt doch gut. Guter Einstand ist immer wichtig irgendwo auch, und zumindest was das Gefühl dann für dich auch angeht, dass es so gelaufen ist. Jahreswechsel kam dann, die Hinrunde war vorbei, Jahreswechsel unterm Christbaum. Wie muss ich mir Benedikt Seipel unterm Christbaum vorstellen, mit dem Geleisteten, was er dann geschafft hat? Er hat ja was verändert, dazu kommen wir gleich nochmal zur Veränderung. Tüftelst du dann unterm Christbaum, bist du dann noch Trainer oder bist du auch mal völlig abgeschaltet und am Chillen?
Chillen.
Ja. Naja, mal abschalten, ne? Das ist schon irgendwo auch mal wichtig, denn in den Tagen. Oder hast du getüftelt, wie kann ich es machen? Was brauche ich noch, um dann noch mehr oder besseren Erfolg einzufahren?
Also zufrieden war ich jetzt mit der Punktausbeute nicht. Ich glaube, das ging den meisten, wenn nicht sogar allen so. Ich glaube, es ist immer wichtig, das Ganze einordnen zu können. Dementsprechend war es auch schwer, auch über die Weihnachtsfeiertage abzuschalten oder zu chillen. Das war nicht so ohne weiteres möglich. Ich habe das in einer nahen Vergangenheit auch gegenüber anderen schon ein paar Mal gesagt. Wir als Verein haben schon dann auch entsprechende Anstrengungen unternommen, auch über die Weihnachtsfeiertage, uns mit einfach verschiedenen Spielern, Spielertypen auf dem Blatt Papier, via Videos oder aber auch in Form von persönlichen Gesprächen auseinanderzusetzen. Und dementsprechend gab es eine kurze Phase über den Jahreswechsel, wo ich versucht habe abzuschalten. Aber wer mich kennt, weiß, dass das nicht so leicht ist.
Ja, wollte ich auch so hören eigentlich, weil ich dich ja auch zumindest ein Stück weit auch kennengelernt habe. Schon sehr ehrgeiziger Sportsman du bist. Ne? Ja, wo hast du für dich, um das dann auch mal abzuschließen, die Hinrunde, wir kommen dann nochmal in die Zukunft, wo hast du für dich gleich im Trainingsauftakt oder in den ersten Trainingstagen Stellschrauben, wo hast du Veränderungen vorgenommen, wo du sagst, das ist für mich das Wertvollere, oder ohne das, was war, in den Skat zu drücken, aber jeder Trainer hat einen anderen Ansatz.
ich glaube, dass ich, und das hast du schon treffend formuliert, jeder Trainer hat so seine Sicht, die sich wahrscheinlich daraus ergibt, was er selbst für Erfahrung als Spieler und auch als Trainer gesammelt hat. Mir ist eine hohe Kommunikation auf dem Platz wichtig. Mir ist eine entsprechende Intensität wichtig. Das ist im Laufe oder während einer Saison gar nicht so leicht, da Anpassungen vorzunehmen. Da ist es einfacher, dann auch die Unterstützung durch eine Vorbereitung zu haben, wie es jetzt auch in der Wintervorbereitung der Fall war. Eine gewisse taktische Flexibilität, das kommt dazu, aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Dafür braucht es Zeit. Und dahingehend war das für mich auch eine neue Erfahrung. Ich habe bislang Mannschaften trainiert, wo ich immer eine Vorbereitung zur Verfügung hatte. Und da wusste ich, okay, wir müssen jetzt in den Winter kommen. Irgendwie müssen, wenn möglich, noch ein paar Punkte holen. Und dann gibt es die Wintervorbereitung, wo man auch an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann. Von daher, ja, sind das die Punkte, die ich nennen kann.
Mhm. Kommen wir mal zu einer Thematik. Also wir kommen natürlich nochmal auch zu den Anstrengungen des Vorstandes in Zusammenarbeit mit dir als Trainer, was dann passiert ist in der Winterpause und so weiter. Aber ich möchte nochmal so für meinen Horizont und vielleicht für den Horizont der ein oder anderen fußballbegeisterten Hörer draußen von dir vielleicht mal erklärt bekommen, das Thema Pressing. Mhm. Also mal so eine taktische Geschichte. Pressing selbst, für alle, die es nicht wissen, bedeutet Druck ausüben, zwingen oder auch bedrängen. Das ist ein englischer Begriff. Und dann war ich ein Stück weit überrascht, wo ich es mal nachgeschlagen habe. Mir war nicht bekannt, dass man auch ein Mittelfeldpressing und ein Abwehrpressing in dem Sinne so bezeichnet. Sicherlich sind das Dinge, die wir kennen und tun, aber warum bezeichnet man dieses Angriffspressing, Mittelfeldpressing, Abwehrpressing oder auch das Mittelfeldpressing mit situativen Angriffspressing, warum bezeichnet man das so? Und kannst du es erklären, die Unterschiede? Ein Stück.
Ja, also zum einen ist mein Wissen da auch noch nicht am Ende angelangt. Es ist so, dass ich irgendwann in Berührung mit diesem Thema kam, gerade RB Leipzig ist ein Verein, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, der da auch sehr wissenschaftlich rangegangen ist. Nichtsdestotrotz habe ich auch in den Jahren davor, als ich noch beim JTV Süd 012 Eichsfeld als Trainer tätig war, auch aufgrund meiner Erfahrung davor schon so spielen lassen. Ich hatte den Marco Rose bei Lok Leipzig als Trainer, wo das auch ein Thema war. Und im Grunde genommen geht es darum, wo auf dem Feld möchte ich den Ball im besten Fall erobern. Also in dem Moment, wo man Angriffspressing spielt, heißt das im besten Fall, erfolgt die Balleroberung im eigenen Angriffsdrittel, um dann möglichst kurzen Weg zum gegnerischen Tor zu haben. Mhm. Man muss dazu sagen und auch wissen, dass wenn man als Mannschaft kompakt in einem Angriffspressing agiert, ist natürlich die Fläche, die hinter der Abwehrreihe zu verteidigen ist, entsprechend groß. Im besten Fall hat man dann Spieler wie Upamecano, die dann auch relativ schnell sind. Oder man ist entsprechend aufmerksam, um Konterspieler des Gegners zu markieren. Geläufiger ist dieses Mittelfeldpressing. Man hat eine Orientierung, wo man sagen könnte, okay, wir greifen ab der Mittellinie an oder ab Mittelkreis. Das ist dann auch relativ einfach zu vermitteln. Und dann gibt es aber auch Mannschaften, die ihre Kampfzone relativ tief in die eigene Hälfte verlegen und dann dort versuchen, kompakt zu verteidigen. Italien ist da einfach ein Beispiel, wo man immer wieder auch in den vergangenen Jahrzehnten sich orientiert hat, aber auch Größen wie Real Madrid unter José Mourinho, die haben jetzt auch nicht immer nur Angriffsfußball gespielt, sondern ganz oft ging es darum, gut zu verteidigen. Und in dem Moment, wo man tief verteidigt, hat man natürlich auch Raum nach vorn, weil der Gegner dann gezwungen ist, weiter aufzurücken. Mhm. Und wenn man schnelle Spieler hat, kann man nach der Balleroberung schnell umschalten und hat entsprechend Raum, den man nutzen kann. Das jetzt vielleicht so ganz kurz zusammengefasst.
Okay. Nein, hat mir schon weitergeholfen, weil ich könnte einfach mit dem Begriff Abwehrpressing nicht viel anfangen. Aber es sind ja Dinge, die man...
Ist dann auch eine Frage der Philosophie. Also ich habe das... Es gibt sicherlich mal Phasen, wo man auch ein bisschen eingeschnürt wird und im Abwehrverbund gemeinsam verteidigen muss. Mhm. Aber ich bin nicht der Trainertyp, der sagt, okay, wir parken heute den Bus und schauen mal. Also ich mag es schon, aktiv gegen den Ball zu arbeiten. Ballorientiert versuchen, Bälle zu erobern und dann auch umzuschalten. Und ich glaube, dass man das phasenweise auch schon gesehen hat.
Ja, unbedingt. Mir fällt da ganz spontan ein, das Spiel gegen Halle zu Hause. Nicht, weil wir da auch den Dreier eingefahren haben oder du den Dreier eingefahren hast mit deiner Mannschaft, sondern weil das wirklich auch sichtbar war. Da war das sowas von sichtbar, das, was ich vorhin schon mal sagte. Das Passspiel hat relativ gut gepasst, zumindest phasenweise, ne? 90 Minuten nicht, aber und das Angriffspressing, das war ja sowas von fast perfekt. Ich fand das richtig gut, das war für mich völlig überzeugend und man hatte als Zuschauer das Gefühl, da geht heute was. Und das Mithalten sowieso, aber da geht heute auch was. Und dann kamen natürlich auch die glücklichen Händchen dazu mit Einwechslungen und so weiter. Und dann nahm das seinen Lauf. Also ich habe da deine Handschrift gesehen. Also das muss man schon, kann man so konsternieren. Ich finde, das Spiel ist ein gutes Beispiel dafür.
Ja, jein. Es ist so, dass schon die meiste Zeit des Spiels wir versuchen, in einem Mittelfeldpressing zu agieren. Und dann steht und fällt es auch tatsächlich mit der Größe des Platzes und mit der Energie, die wir als Mannschaft zur Verfügung haben. Weil das ist durchaus kräftezehrend, das ist intensiv. Und in dem Moment, wo wir im Gesundbrunnen auf dem Rasen spielen, ist es natürlich nochmal ein Stück weit anstrengender, als wenn wir auf einem kleineren Kunstrasen spielen. Und dann wirkt es teilweise wie ein Angriffspressing, weil die Abstände einfach kleiner sind. Ja. Aber hier und da schaue ich auch, wie fühlt sich die Mannschaft mit dem, was ich vorgebe. Und gerade wenn man dann auch erfahrene Spieler wie Schnelli hat, darf der ruhig das Ganze auch mal ein bisschen weiter nach vorne schieben. Die Kompaktheit muss stimmen. Also der Bereich, die Kampfzone, wo die Zweikämpfe letztlich geführt werden, wo wir die Bälle erobern können.
Gut. Gut erklärt. Habe ich auch nicht anders erwartet. Hast du eine Lieblingsformation? Oder darf man das gar nicht verraten?
Nee, auch da, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es geht darum, im Kopf als auch dann noch mit den Beinen im besten Fall ein bisschen flexibler zu sein. Es geht im Spiel mit dem Ball um Überzahlsituationen, um 2 gegen 1, 3 gegen 2 Situationen. Da habe ich auch versucht, in den letzten Wochen meine Mannschaft so ein bisschen darauf vorzubereiten. Gegen den Ball gibt es schon eine Formation, die ich oft wähle, die tatsächlich dann auch etwas mit dieser, ich nenne es einfach mal Ausbildung bei RB, zu tun hat, nämlich dieses 4-2-2-2, wo du einfach versuchst, ja, aktiv auf Beijagd zu gehen und Bälle zu erobern. Und das gelingt in der Formation recht gut. Man muss aber immer von Spiel zu Spiel schauen und schauen, was hat der Gegner vielleicht auch für Vorteile in den einzelnen Mannschaftsteilen und dann leichtere oder kleinere Anpassungen vornehmen. Also das ist alles nicht in Stein gemeißelt.
Wie weit seid ihr in der Mannschaft insgesamt, auch in der Organisation? Wie checkst du den Gegner heute vorm Spiel? Guck, im Video, in der Videoanalyse oder wie machst du es? Oder wie machst du es am liebsten?
Ja, also wir dürfen alle nicht vergessen, das ist nach wie vor Amateursport. Das heißt, ich habe noch einen Job als Lehrer. Die anderen Jungs im Trainerteam haben auch mal einen Job und irgendwie versuchen wir trotzdem, die Arbeit so gut es geht aufzuteilen. Es ist auch in der Oberliga möglich, Videomaterial von den kommenden Gegnern zu bekommen. Und das schauen wir uns dann an. Und meistens ist es dann auch so, dass ich Szenen noch rausschneide und der Mannschaft zeige. Ich habe zum Beispiel das letzte Spiel im Jahr 2025 gegen Halberstadt nehme. Die Tore, die Halberstadt schießt, waren erwartbar, vermeidbar, waren besprochen. Umso ärgerlicher war es dann, dass wir sie doch kriegen. Aber die Mühe machen wir uns schon. Und das gehört auch dazu. Und das ist ja auch das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Der Verein ob das nun Manu Lubojanski, Marc Werner, Christoph Rohnstock, wie sie alle heißen im Hintergrund. Wir haben enormen Aufwand betrieben und der verpflichtet einfach auch jetzt die nächsten 5 Monate Gas zu geben und alles zu nutzen, was man bekommen kann.
Ja, ich glaube, das honorieren die Fans auch in der Stadt und im Umfeld, dass da richtig was passiert ist. Und du wirst sehen, wenn die Hinrunde jetzt beginnt, wird die Unterstützung für die Mannschaft auch auf jeden Fall da sein. Da bin ich fest von überzeugt. Kader, einen enorm großen Kader, gespickt mit 5 Neuen. Ich will gar nicht auf den Gesamtkader jetzt eingehen, dass das für dich ein Fund ist, dass du einen breiten Kader hast, den du wahrscheinlich sogar auch brauchst für die Hinrunde, für die Rückrunde, Entschuldigung. Aber was ich gerne ganz kurz und knapp eigentlich mit dir besprechen würde, ist die 5 neuen Neuzugänge. Da hast du ja auch mit dran gearbeitet, der Vorstand mit dran gearbeitet, dass wir da 5 Spieler für uns gewinnen konnten, die uns dann doch auch weiterbringen. Wie ist da deine Meinung zu den Einzelnen? Kannst du da in 2, 3 Sätzen zu den jeweiligen Spielern was sagen? Nach 3, wir müssen sagen, wir haben jetzt 3 Testspiele hinter gesehen.
Ja, mit dem 4. gestern, genau. Ja, also grundsätzlich ist ja, wenn man sich jetzt so die letzten Jahre Oberliga Süd anschaut, eines auffällig, dass nämlich die Mannschaften, die aus der Thüringenliga aufgestiegen sind, oft auch relativ schnell wieder abgestiegen sind. Ich glaube, Fahnerhöhe war da mal eine Ausnahme. Gut, Rudolstadt ist über Jahre hinweg ein Begleiter der Oberliga, aber andere Mannschaften sind relativ schnell wieder abgestiegen. Dieses Abenteuer Oberliga wurde angegangen. Man hat sich ja gemeinsam darauf verständigt, wir machen das. Und in dem Moment, wo man nach 8 Spielen 2 Punkte und dann nach 16 Spielen 9 Punkte hat, ist es einfach so, dass man auch ehrlich zueinander sein muss und sagen muss, okay, wenn wir diese Liga halten wollen, und das ist ja dann natürlich ein Wunsch von mir als Trainer, ein Wunsch von der Mannschaft, aber vor allem auch des Vereins, gilt es zu überlegen, okay, was müssen wir tun dafür? Und dann war klar, okay, wir wollen uns auf der einen oder anderen Position verstärken. Und dann gab es noch den Ausfall von Möhle im letzten Spiel gegen Halberstadt. Da war klar, okay, auch auf der Position müssen wir uns dann also verstärken. Und so sind wir es angegangen. Wir haben mit dem Johann von Breitenbuch einen Spieler bekommen, der ja auch schon seinen Fußabdruck im Raum Göttingen hinterlassen hat, wo wir auch viele anerkennende Worte bekommen haben, als dann die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, der einfach noch ganz viel Potenzial auch hat, dass jemand, der gerade 18 geworden ist, mit solch einem Potenzial, das freut jeden Trainer. Dann haben wir mit Viktor Staschenko einen Spieler verpflichtet, den ich schon seit vielen Jahren kenne und schätze, weil er auch einfach dem Fußball sehr, sehr viel unterordnet. Der auch schon erste Erfahrungen in der Oberliga gesammelt hat, der darüber hinaus in den letzten Jahren einfach auch schon viele Spielminuten im Männerbereich gesammelt hat. Wir haben mit Moritz einen Spieler verpflichtet, den ich auch kannte und der, man sagt immer, so ein paar Dellen in seinem Lebenslauf in den letzten Jahren hatte, der, glaube ich, eine richtig gute letzte U19-Regionalliga-Saison gespielt hatte, dort Torschützenkönig bei Erzgebirge Aue wurde, bei den Profis mittrainieren durfte, einen Profivertrag dann in Unterhaching, damals 3. Liga, unterschrieben hat, aber dann, wie das eben oftmals auch bei jungen Spielern ist, noch nicht ganz so zum Zuge kam. Und wenn man dann auch 2, 3 Jahre weg ist von der Heimat, ist es dann vielleicht auch nett, die Möglichkeit zu bekommen, zurückzukehren, und das war die Möglichkeit, die haben wir gesucht und ergriffen letztlich.
Dann haben wir noch den Arthur und den Kiliano.
Genau. Auch da ist es sicherlich kein Geheimnis, dass wir ja auch einfach uns weiterhin schlau gemacht haben, Gespräche geführt haben, unter anderem dann auch mit Vereinsverantwortlichen von Rot-Weiß Erfurt, und diese beiden Namen da auftauchten, und dann wurde der Kontakt aufgenommen, und dann hat es geklappt, Beide Spieler waren vereinslos, beide Spieler wollten in Deutschland wieder Fuß fassen und dahin zurückkehren, wo sie schon mal gespielt haben, nämlich in der Regionalliga. Und das war dann, wenn man so will, eine Win-Win-Situation für beide. Und dann ist die Hoffnung natürlich groß, dass mit den Neuzugängen plus vor allem den Jungs, die schon da sind, die werden da ganz gern mal in der Öffentlichkeit weniger genannt oder vergessen. Ja. Vergessen will ich nicht sagen, aber grundsätzlich geht es darum, gemeinsam diese 14 Spiele 2026 anzugehen und gemeinsam alles dafür zu tun, diese Liga zu halten.
Genau, und da bin ich bei dir. Ich glaube, du bist auch der richtige Typ dafür, dass auch genau das ist das Wichtige dabei, das Gemeinsame. Kein einziger darf da vergessen werden in der Ansprache etc. Also das ist schon auch wichtig, den breiten Kader genauso dann für das große Ziel zu haben. Mal was ganz anderes. Ich habe entweder bei dir auf Social Media oder im Internet gelesen, die Benediktiner, die schaffen das. Von wem ist denn der Spruch?
Die Benediktiner, die schaffen das?
Ja, irgendwo habe ich das gelesen. Das kann nur aus deiner Familie her kommen. Aber ich frag mich nicht, es ist schon echt ein paar Wochen her, habe ich da irgendwo gelesen. Kannst du nichts mit anfangen?
Nee.
Okay, dann müssen wir das zurückstellen für später mal. War aber im Zusammenhang mit Seipels. Also okay, das ist definitiv so. Ne? Ja, jetzt hat der Vorstand natürlich ganz klar nochmal rückwirkend im Oktober schon auch der Presse bescheinigt, Benedikt Seipel ist ein Fußballfachmann, starke Fußballkompetenz und für den SCH eben genau in dieser Situation das Richtige. Unterschreibst du das nochmal so, wie das damals im Oktober geschrieben wurde? Stand ja dann auch so in der Presse.
Abgerechnet wird am Ende. Mhm. Also gibt es ja ganz gern auch mal so die Aussage, es ist nicht entscheidend, was die Menschen über einen denken, wenn man ankommt, sondern wenn man dann vielleicht irgendwann mal wieder auch weggeht, welchen Eindruck hat man da hinterlassen? Und wie ich schon gesagt habe, also es geht um eine gegenseitige Offenheit, um eine Menschlichkeit und dieses Ziel, was wir alle haben, dieses gemeinsam anzugehen.
Aber du, Vertragsende ist 30.06., aber du hättest schon, wenn es denn so wird, Bock auf mehr.
Ja.
Das klingt gut. Das ist sehr beruhigend. Du arbeitest als Lehrer in Halle an der Saale, wohnst auch dort, pendelst zwischen Heiligenstadt und Halle mehrfach die Woche. Das zehrt auch ein bisschen, oder? Verbraucht das Energie bei dir?
Absolut. Okay. Das ist schon sehr anstrengend. Jetzt könnte ich sagen, ich bin das die letzten Jahre schon gewohnt gewesen, aber das macht es nicht besser. Ich habe das Glück, dass ich eine Schule habe, die mich unterstützt, dass ich Lehrer in Teilzeit bin. Das heißt, mein Stundenplan auch glücklicherweise so ausgelegt ist, dass ich das mit dem Fußball dann gut unter einen Hut bekomme. Ich habe das Glück, dass meine Familie nur 25 Minuten entfernt in Struth ihr Zuhause hat, so dass ich auch unter der Woche da einfach ein Dach über dem Kopf habe.
Genau.
Und dann hält sich das mit der Pendelei in Grenzen.
Ja. Gibt es da einen Plan? Pendeln irgendwann mal Ende in Sicht? Oder?
Das steht und fällt mit der privaten Situation, glaube ich. Also ich glaube schon, dass das momentan möglich ist, weiß aber auch, du hattest es angesprochen, dass das energetisch nicht optimal ist und sicherlich auch kein Zustand von Dauer.
Auf Dauer, ne? Ganz klar. Was mir mal die Spatzen vom Dach so zugezwitschert haben, das wusste ich natürlich, oder wissen wenige in deinem Umfeld, jetzigen Umfeld, du hast auch mal eine Weltreise gemacht.
Ja.
Ne? Du hast eine Weltreise gemacht, erstmal will ich wissen, wo und warum, bin ich ja total neugierig, eine Weltreise gemacht und hatte das auch mit Fußball zu tun. Und vielleicht noch, was hat deine Familie da für eine Überraschung dabei erwarten können oder erwartet haben? Oder?
Naja, also zusammenfassend, ich erzähle vielleicht die Kurzversion, zusammenfassend ist es so, dass ich 3 Jahre am internationalen Fußballinternat meiner Familie, Soccer City, als Internatsleiter tätig war und auch da, wer schon mal in einem Familienbetrieb gearbeitet hat, weiß, wie anstrengend sowas werden kann, war der Akku dann auch leer nach 3 Jahren und es gab aber auch bevor ich das Ganze begonnen hatte, einfach die Absprache, dass ich früher oder später schon auch Lust habe, nochmal was anderes zu machen. Die Möglichkeit ergab sich dann Und dann bin ich im September, ich weiß gar nicht mehr genau welches Jahr, losgezogen, ohne zu wissen, was eigentlich so der konkrete Plan ist. Meine damalige, auch heutige noch, meine Nichte, mein Patenkind hat mich dann in der ersten Woche begleitet. Da ging es nach Frankreich, nach Paris. Ich war dann auch nochmal in der Bretagne allein unterwegs. Und dann spielte Fußball tatsächlich eine Rolle. Ich habe immer, egal wo ich war, versucht, ein Fußballspiel zu sehen. Ob das dann in Spanien, in Barcelona war oder auch in Marokko, in Rabat. Das eine mit dem anderen verbunden. Aufgrund der Kontakte mit einzelnen Familien, mit einzelnen Elternteilen am Internat hatte ich auch Anlaufstellen. Also ich habe dann eine Familie in Marokko besucht. Ich habe eine Familie in Ägypten besucht, wo deren Kinder bei uns auf dem Internat waren. Mhm. Ich war in Israel, in Jordanien. Es gab dann auch zwischenzeitlich mal die Überlegung, in Australien vielleicht ein halbes Jahr zu bleiben, weil ich ganz gern als Trainer im Ausland arbeiten wollte, auch um mein Schulenglisch auf ein höheres Niveau zu bringen. Das fand dann leider nicht statt. Ich war dann nochmal 2 Monate in Neuseeland, was auch sehr, sehr schön war. Und irgendwann war es dann auch wieder Zeit, zurückzukehren. Irgendwann hat man jeden Strand gesehen, jeden Berg erklommen und denkt sich, jetzt so ein bisschen arbeiten wäre auch mal wieder schön, ein bisschen mehr Tagesstruktur. Und die Überraschung, von der du sprachst, war die, dass ich in Tel Aviv sitzend im Hostel einfach überlegt habe, was mache ich zu Weihnachten.
Okay.
Und Weihnachten ist bei uns in der Familie eine große Sache. Und dann gab es das Telefonat mit der Familie. Ich habe gesagt, naja, wir sind hier ein paar aus aller Herren Länder im Hostel und machen uns eine schöne Zeit zu Weihnachten. Das war natürlich eine bewusste Lüge, weil der Flug war schon gebucht. Und dann habe ich dann am 24. Dezember an der Tür an der Schillerstraße geklingelt.
Cool. Das ist cool.
Und die Freude bei meiner Mutti, aber auch bei allen anderen, war natürlich entsprechend groß.
Das ist cool.
Und 3 Tage später ging es dann wieder nach Australien.
Ging dann wieder weiter. Ja. Okay. Na, das ist schon eine spannende Weltreise und da hast du ja richtig was erlebt.
Ja.
Aber nach dem, was du da vorher gemacht hast, auch harter Job, keine Frage. Und gerade im Familienbetrieb, so wie du es gesagt hast, richtig anstrengend sein kann, darf man sich auch mal so eine Weltreise leisten. Unbedingt. Satzvervollständigung, mach mal ganz fix durch. Mir immer ganz wichtig, wenn ich das erklärte Ziel in Heiligenstadt erreicht habe, dann werde ich
versuchen abzuschalten.
Und den Sommer genießen.
Genau. Und den Sommer genießen, ja.
Fußball ist keine humorlose Zone, weil?
Ja, weil Freude, der ein oder andere Spaß, dort wo Menschen zusammenkommen, immer dazugehört. Natürlich auch mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl, aber wenn man in etwas gut sein möchte, braucht es Spaß an der Tätigkeit und das, das ist im Fußball einfach immens wichtig.
Genau das hätte ich ähnlich so aufgeschrieben, Benedikt. Ohne Spaß, also natürlich nicht diesen witzigen Gag dann auf dem Platz oder so, aber man muss Spaß am Fußball haben und das ist schon
absolut.
Ein wichtiger Aspekt. Ich erwähnte es in meiner Anmoderation, geboren 12.06.86. Wenn man da auf das Kalenderjahr guckt, sieht man, dass in 2026 ein Jubiläum entsteht. Große Party geplant?
Aktuell noch nicht. Ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil ich auch, also ich glaube schon, dass das auch ein bisschen Vorbereitung bedarf. Und irgendwie nehme ich mir die Zeit aktuell nicht oder sie ist auch einfach nicht vorhanden, weil es einfach andere Gedanken im Kopf gibt. Mhm. Das Einzige, was ich schon geplant habe, ist, dass an dem Wochenende direkt es einen Ausflug mit der Familie geben wird in Bazzaro. Da ist auch schon alles gebucht und darauf freue ich mich. Aber so die große Sause mit den Freunden, die ist noch nicht geplant. Ne?
Okay.
Muss ich mal schauen, wann ich mich
dann kann man das zumindest an dem Wochenende, wo du Geburtstag hast, nicht machen. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, da gibt es bestimmt bei Seipels im Südeichsfeld ein großes Public Viewing, weil da beginnt die Weltmeisterschaft.
Siehst du, das ist eine Information, die hatte ich noch nicht.
Also Beginn und von der Warte her wäre das machbar, aber das könnt ihr ja auch nach der Kurzreise dann noch machen, so ein Public Viewing. Ja, hast du als Trainer noch den ein oder anderen Traum, ich sage gar nicht Wunsch, sondern Traum oder eine Vision für dich persönlich?
Ja, ähnlich wie als Spieler schon so hochklassig wie möglich zu spielen. Mhm. Als Spieler habe ich immer gesagt, ich möchte vor so vielen Zuschauern wie möglich mal spielen. Schlussendlich sind es immerhin 24.000 Mal gewesen im Zentralstadion. Das war eine coole Sache. Auch jetzt in der Zeit als Co-Trainer in der Regionalliga Nordost in den einzelnen Stadien mit dabei zu sein, ist schon von der Atmosphäre her was Tolles.
Ja.
Und da habe ich schon auch Bock drauf, das als Cheftrainer wieder zu erleben. Das ist so ein Minimalziel, weil ich schon auch weiß, was dazugehört, um allein dieses Ziel zu erreichen oder aber auch Höheres zu erreichen. Ja. Und da gilt es auch immer so ein bisschen darum abzuwägen, auch jetzt in der Rolle als Lehrer, was macht Sinn für die Zukunft. Mhm. Aber an sich bin ich schon ehrgeizig und ambitioniert und möchte schauen, wohin kann die Reise gehen.
Ja, finde ich gut, wenn man Träume und Visionen hat für sich. Ob die immer alle dann auch passen, das hängt ja auch an anderen Faktoren noch und so weiter. Zum Abschluss vielleicht, hast du noch einen Tipp oder eine Message für die Nachwuchsspieler von heute, die wirklich wöchentlich ihr Bestes geben? An was sollen sie denken, an was sollen sie glauben?
Spaß haben, das ist erstmal das Wichtigste. Jede freie Minute nutzen, um auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, wer einfach höherklassig spielen möchte, vor so vielen Zuschauern wie möglich, muss einfach jeden Tag trainieren und darf aber nie vergessen, worum es im Fußballspiel, so nennt sich das ja, im Fußballspiel geht. Und das ist einfach die Freude am runden Leder oder die Freude, mit anderen zu spielen. Und ich glaube, das ist wichtig.
Okay, Benedikt, Riesenschlusssatz war das. Also fand ich gut. Ich wünsche dir persönlich als Trainer ganz viel Erfolg, auch in der Zukunft, auch über den SC Heiligenstadt hinaus in ein paar Jahren. Ich wünsche dir für die laufende Saison ein richtig gutes Ende. Ich habe ja eine Platzierung genannt, die sage ich jetzt nicht nochmal. Aber ich stehe halt.
Ich erinnere mich.
Ich stehe einfach dazu und sage das einfach mal, weil ich das ja auch ein Stück weit eng mir anschaue und da auch relativ eng dran bin und immer mal um die Ecke gucke, was das Training angeht. Ich wünsche dir und der Mannschaft ganz viel Erfolg, einen richtig guten Start zur Rückrunde. Der Podcast wird ausgestrahlt, da sind 4 Spiele gespielt. Aber ich wünsche dir schon heute, dass wir dann sagen können, wenn der ausgestrahlt wird, das hat sich gelohnt, die ganze Mühe, die ganze Arbeit, das hat sich gelohnt. Wir sind gut reingekommen zumindest in die Rückrunde. Und am Ende Mai, dann vielleicht dann auch uns in den Arm legen und richtig gut feiern können. Ja? Ansonsten kann ich nur sagen, wieder ein völlig anderes, aber sehr interessantes junges Fußballleben mit Benedikt Seipel. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Liebe Zuhörer, wir sehen uns auf Instagram und Facebook wieder. Ich würde mich auch über ein Like auf den genannten Plattformen riesig freuen. Wenn ihr Fragen an Benedikt habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Stellt dem Coach des SCH gerne eure Fragen. Folgt mir auf dem Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Irgendwann seid auch ihr dran. Schreibt mir eure Meinung, kommentiert, was gefällt. Beste Grüße aus dem Sauerstoffzelt.
Ein Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Das ist Unterlatte, Oberkante. Oh yeah. Auf der Spur. Oh. Uwe lädt ein zum Talk, yeah. Von Vorstand bis Trainer, gemeine Übungsleiter vom Mainzer SG. Ah. Oder andere Knallervereine. Ja. Vom Anpfiff bis Abpfiff, der Podcast auf Top-Niveau. Hier gibt's den Doppelpass auf Rasenplatz und Abwehr mit Risiko. Hört ihr den Jubel nach dem Sieg? Wollt ihr die harte Realität? Hier gibt es, was das Herz bewegt, bis hin zur lokalen Rivalität. Oh.
Unterlatte, Oberkante. Ja, Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante.